Ja, guten Morgen. Also, wir haben letzten Dienstag wieder nette Experimente gesehen, die mit Kondensatoren zu tun haben. Das heißt im allgemeinsten Sinne mit Körper, Metallkörper meistens, die man irgendwie auflädt. Und Phänomene, die damit zusammenhängen, zum Beispiel Abschirmung. Das, ach ja, ich habe schon lange keine rote Linie mehr gemalt. Also, ist wieder ein bisschen verdreht, aber das hängt alles zusammen mit dem Zusammenhang zwischen elektrisches Feld und Potenzial. Ich habe in meiner eigenen Übungsgruppe festgestellt, dass das alles noch nicht so gegenwärtig ist. Das heißt, nochmal, in der Mechanik haben wir Arbeit ist Kraft mal Weg. Arbeit heißt da meistens W wie Work, ist dann also F mal S. S ist meistens Strecke oder Delta S. Das sollten Sie inzwischen wissen. Das ist einfach, wenn die Kraft konstant ist über eine Strecke, zum Beispiel die Arbeit, die man verrichtet gegen das Schwerkraftsfeld hier im Raum, ist einfach M mal G mal H. M mal G ist die Kraft, mal H ist die Strecke, die man zurücklegt. Wieso ist das so einfach? Weil die Kraft halt konstant ist. Im Allgemeinen ist das natürlich ein Integral. Die Vereinfachung tritt dann auf, wenn mathematisch gesehen, wenn etwas konstant ist, also F konstant, dann kann man das vor dem Integral holen und dann wird es F Integral ds. Integral ds ist natürlich wieder die Strecke, also dann sehe ich wieder, dass das F mal S ist. Das ist aber ein sehr angenehmer und auch oft vorkommender, aber es ist ein Sonderfall. Gibt es Fragen oder nur Bemerkungen? Gut. Also, Arbeit gibt es natürlich genauso im elektrischen Fall, nur teilt man das durch die Ladung. Das ist ein Vorgang, der sehr oft gemacht wird. Man normiert das. Macht man eigentlich auch in der Mechanik, weil da sagt man, also F ist M mal, also im Falle von der Schwerkraft M mal G, da kann man sagen, F durch M ist G. Das heißt, der Witz von solchen Normierungen ist, dass man etwas kriegt, was übersichtlicher, konstanter, eindeutiger ist. Das heißt, dann sieht man, aha, was die Schwerkraft charakterisiert, ist eigentlich diese Beschleunigung. Dass die daraus resultierende Kraft für jeden Gegenstand, die in unterschiedliche Massen haben, unterschiedlich ist, ja gut, das ist dann so, aber das hier ist eigentlich ein guter Trick. Das machen wir in der Elektrizität auch. Müssen wir also hier sagen, ist Kraft mal Weg auch geteilt durch Ladung. Das sind alles Gleichungen oder Gesetze, sind alles mathematische Gleichungen. Das heißt, wenn ich links durch etwas teile, dann bleibt das gültig, wenn ich rechts auch durch das Gleiche teile. Es muss nur nicht Null sein, dann habe ich ein Problem. Gut, und dann sind wir auch schon fast da, weil diese Arbeit durch Ladung oder diese wie im Falle der Schwerkraft ist M mal G mal H ist die Arbeit, aber gleichzeitig ist es dann auch, wenn ich diese Arbeit einmal verrichtet habe, ist es die potenzielle Energie oder kurz gesprochen das Potenzial. Ist hier genauso das Potenzial, das heißt das hier, das ist mein elektrisches Potenzial U. Ist einfach Arbeit oder Energie pro Ladung. Muss natürlich dann hier auch stimmen, also ist hier Kraft pro Ladung mal Weg oder U ist Kraft pro Ladung, war mit dem gleichen Trick wie da, war also per Definition das elektrische Feld, ist also E mal Weg, Weg bleibt S und aus genau dem gleichen Grund, wenn das elektrische Feld über die Strecke, die mich interessiert, mal nicht konstant ist, dann habe ich Pech gehabt, dann muss ich es als Integral ausrechnen. Wenn ich Glück habe, zum Beispiel wie bei einem Kondensator, wo das elektrische Feld schön homogen, das heißt konstant ist, dann kann ich sagen, also E konstant, dann wird das E Integral ds ist E mal S. Oder wenn das S auch mal D heißt, dann ist es halt E mal D. Das ist eine Formel, die haben Sie schon in der Schule gelernt, aber leider muss ich immer wieder feststellen, weil in der Schule die Zusammenhänge bzw. die Verallgemeinerungen nicht gezeigt werden, verschwindet das in einem beängstigenden Tempo aus eurem Gehirn. Gut, also, jetzt müssen wir also nicht so einen einfachen Fall anschauen. Und der Elementarfall ist natürlich wieder eine Ladung. Mit seinem elektrischen Feld ist das kennen wir jetzt, das Coulomb-Feld ist also, das ist die Ladung Q. Q geteilt durch 4 Pi Epsilon R Quadrat. Jetzt will ich die Spannung, das heißt die Arbeit pro Ladung, das heißt die potenzielle Energie, wie ich es nennen will, wissen auf einen bestimmten Abstand. Hier, wenn das alles schön symmetrisch ist, kann ich da einfach einen Kreis drumherum machen. Das ist Abstand R. Ich weiß das elektrische Feld hier. Aber jetzt will ich die zugehörige Spannung wissen. Was ist das? Genauso wie da ist also Integral von E, C, ja S heißt jetzt R leider, dr ist also Integral, ist also die Konstante, die kann ich davor stellen, ist also Q geteilt durch 4 Pi Epsilon mal Integral R minus 2 dr. 1 durch R Quadrat ist das gleiche wie R hoch minus 2. Das ist ein Integral, das müsst ihr alle im Chor aufsagen können. Das ist nämlich Q durch 4 Pi Epsilon mal minus 1 durch R. Das heißt, sieht leider ganz anders aus als das E mal D. Hier steht das R immer noch unten, aber trotzdem sehen Sie, einheitsmäßig ist das hier Feld mal Länge. Das heißt, es ist alles okay. Sieht nur anders aus, weil in diesem Fall offensichtlich die Feldlinien divergieren wie verrückt. Ist über diese Strecke ist das Feld nicht konstant, das heißt, muss ich halt das tatsächlich das Integral ausrechnen. Ich kann nicht einfach sagen, ja Gott, ist halt E mal R. Nochmals, dimensionsmäßig, einheitsmäßig stimmt das, aber Ansonsten muss ich mir das einfach so ausrechnen. Gut, damit habe ich also ausgerechnet, dass hier, brauche eine andere Farbe, hier überall auf diesem Kreis, beziehungsweise auf dieser Kugelfläche, ist R überall gleich und so weiter. Das heißt, hier habe ich überall das gleiche Potenzial, die gleiche Spannung, die gleiche potenzielle Energie. Wie wird das dann wohl heißen? Das heißt eine Äquipotentialfläche. Equi ist nicht Pferd in diesem Fall, aber gleich, also nicht Equus, sondern Equi, Äquipotentialfläche. Das, so habe ich meine Äquipotentialfläche bestimmt. Kennen wir Äquipotentialflächen? Ja, die kennen wir, zum Beispiel aus der Mechanik natürlich. Dieser Tisch ist in relativ guter Näherung eine Äquipotentialfläche, weil sie auf einer festen Höhe über der Erde ist. Dass dieser Tisch gerade ist und nicht gebogen, das ist ein Folge davon, dass dieser Tisch einfach zu klein ist. Wenn ich einen Tisch hätte von 1000 Kilometer lang, das heißt quer durch ganz Deutschland oder von München nach Hamburg, dann könnte ich feststellen, okay, der ist gebogen. Oder zum Beispiel ICE-Gleisen, die machen manchmal große Strecken. Da müssen die Ingenieure schon mit einberechnen, okay, hier, also die Erde ist so und meine Strecke ist so. Und dann muss ich also mehr Eisen für die Gleise reservieren als für diese Strecke, ist einfach länger. Okay, das ist all bekannt, das heißt selbst mein GPS-System, auch wenn ich nach Moskau gehe, dann erzählt mir das die Strecke über die gebogene Erde und nicht die Strecke, die kürzeste Strecke durch die Erde. Das wäre sehr unpraktisch. Das heißt, wie so viele Sachen sind dann irgendwie eingebaut. Trotzdem ist es eine sehr gute Idee, wenn man ab und zu sich mal da mit beschäftigt. Okay, also, das ist eine Äquipotentialfläche. Oh ja, woran merke ich das? Eine Äquipotentialfläche ist eine Fläche, in der Mechanik weiß man das, ja, wenn ich da eine Masse drauflege, da passiert nichts, die bewegt sich nicht. Das heißt, es gibt keine Kräfte entlang dieser Äquipotentialfläche, parallel an dieser Äquipotentialfläche. Das ist genau der Witz, der Sinn, die Definition von diesen Flächen. Erst wenn ich sie kippe, ja, dann fängt das Ding an zu rollen. Das heißt, es gibt sehr viele Sachen, die Sie wissen aus der Mechanik oder aus dem täglichen Leben oder so. Sie müssen nur diese rote Linie herstellen zwischen Ihrem täglichen Leben. Ich mache es nochmal. Das tägliche Leben okay. Gut, was ist jetzt der Unterschied zu dem elektrischen Fall? Das ist wieder die Sache, dass elektrische Kräfte, also im Verhältnis, wenn mal ein Überschuss oder Unterschuss an Ladung da ist, dann sind die elektrischen Kräfte im Vergleich zu den Schwerkräften viele Größenordnungen größer und stärker. Das heißt, dass man, um eine elektrische Potentialfläche zu produzieren, braucht man nicht eine ganze Erde, beziehungsweise dann kriege ich auch mal ein bisschen interessantere Sachen als solche Tischebenen. Das heißt, dann kann ich wirklich mal sehen, aha, das ist tatsächlich eine Kugel, ohne dass ich mich auf die internationale Raumstation begeben muss. Da kann ich das natürlich alles schön sehen, auch für die Schwerkraft. Aber im elektrischen Fall ist das sehr viel einfacher. Wir haben schon einige Beispiele gesehen, zum Beispiel ein Kondensator. Da habe ich ein homogenes elektrisches Feld produziert. Oder wenn ich eine einzelne Ladung nehme, dann kriege ich dieses extrem radiale Feld. Aber es gibt einen interessanten Fall, und das ist, wenn ich ein Stück Metall nehme. Und das hat jetzt eine völlig beliebige Form. Ja? Gut. Ich lasse es erstmal neutral, das heißt, es gibt gleich viele positive wie negative Ladungen, das heißt, das verteilt sich schön gleichmäßig und ich werde kaum feststellen können, dass tatsächlich Ladungen da drin sind, nur so über indirekt, oder naja, indirekt ist falsch, also ich spüre, also die Haare gehen mir nicht hoch und was ich was alles, also das spüre ich erstmal nicht. Wenn ich sonst nicht mache, das heißt, ich lege nicht von außen noch zusätzlich irgendwelche Potenziale an, zum Beispiel über eine Batterie oder, also im elektrischen Fall, das ist auch ein großer Unterschied, im Schwerkraftsfall, es gibt keine Schwerkraftsbatterie, leider nicht, wird vielleicht in eurer Lebenszeit noch erfunden, in meiner bestimmt nicht. Im elektrischen Fall gibt es so etwas, es gibt eine elektrische Batterie, das ist nichts anderes als eine Quelle von elektrischer Energie, also von elektrischen Kräften. Nochmals, für Schwerkräfte gibt es leider nicht so eine Batterie. Es wäre schön, dann könnte man sich auch mal hochheben lassen und so weiter. Geht mit Schwerkraft nicht, nur elektrisch. Das bedeutet aber, dass wenn ich nichts mache, dann ist so ein Stück Metall, ist insgesamt, der ganze Innere bis zur Oberfläche hin, ist ein Äquipotential, naja, Raum, muss ich es dann wohl nennen. Woran kann ich das ablesen? Genauso wie hier die Tischfläche, die Ladungen, die da drin sind, die bewegen sich erstmal nicht. Die äquivalente Aussage ist natürlich, im Inneren, wie ich das bis jetzt meistens gesagt habe, im Inneren gibt es keine elektrischen Felder. Das sind völlig äquivalente Aussprachen. Entweder es ist ein Äquipotentialraum oder die elektrischen Felder sind null. Wieso kann ich das sagen? Ja, hier kann ich das eigentlich sehr schön sehen. Wenn ich eine zweite Äquipotentialfläche habe, hier, aber ein unterschiedliches Potential, dann komme ich vom einen zum anderen nur über ein Gebiet, wo ein Feld herrscht. Das sehe ich hier, es gibt diese Feldlinien, das heißt von da nach da gibt es ein Feld. Wenn es keine Feldlinien gibt, das heißt kein elektrisches Feld, das elektrische Feld ist null, dann ist die einzige mögliche Schlussfolgerung und auch logische und auch richtige Schlussfolgerung, ja, dann, also wenn ich hier zwei Flächen habe und es gibt keine elektrische Feldlinien, die verbinden, dann sind die beiden nicht nur jede für sich Äquipotentialflächen, dann liegen sie auch selber auf dem gleichen Potential. Das ein bisschen verallgemeinert zu meinem Stück Metall. Im Inneren von einem Stück Metall gibt es im statischen Fall, das heißt, ich mache nichts Außergewöhnliches und ich warte auch ein bisschen, bis die Ladungen sich eventuell angeordnet haben, gibt es keine Felder, das heißt keine elektrische Kräfte und das heißt, der ganze Stück Metall ist ein Äquipotentialraum. Okay, jetzt komme ich in so ein Stück Metall nicht so einfach rein. Also was am offensichtlichsten ist, ist natürlich die Oberfläche. Das heißt, jetzt fragen wir uns mal schnell, okay, also hier ist überall U ist konstant. Was bedeutet E ist 0? Was heißt das für die Fläche? Also die Außenfläche. Die Außenfläche ist dann eine Äquipotentialfläche. Das heißt, es gibt an der Oberfläche gibt es keine elektrischen Felder entlang der Ebene. Gibt es nicht. Woran kann ich das sehen? Ja, selbst wenn ich jetzt, also ich hatte es jetzt neutral gelassen, aber wenn ich jetzt Ladungen drauf setze, ja, dann verteilen sie sich ein bisschen um, also sagen wir mal negative Ladungen, also Elektronen, die stoßen sich gegenseitig ab. Das heißt, was werden die machen? Die gehen erst also so weit wie möglich voneinander weg, das heißt an die Oberfläche, und an der Oberfläche werden sie sich schön so gleichmäßig wie möglich verteilen, und dann bewegen sie sich nicht mehr. Keine elektrische Kräfte, das heißt, die elektrischen Felder sind null, das heißt, es ist eine Äquipotentialfläche. Ja? Das heißt, die Oberfläche eines Metalls gilt nur für Metall, weil die Elektronen bzw. die Ladungsträger sehr beweglich sind. Die Oberfläche eines Metalls ist immer eine Äquipotentialfläche. Gut, was ist jetzt der Unterschied zum ungeladenen Fall? Wenn ich jetzt ein geladenes Stück Metall habe, dann ist der innere bleibt immer noch feldfrei, aber am äußeren Rand, also nach außen an der Oberfläche, gibt es zwar keine Felder entlang, also parallel an der Oberfläche, aber es gibt jetzt Feldstärke senkrecht zur Fläche. Das heißt, so ganz grob kann ich schon sehen, also wenn ich das hier geladen habe, das heißt, ich habe hier, was ich, wie viele Ladungen drauf. Dann erzeugen die Felllinien, sozusagen jeder seine eigene, beziehungsweise pro 10 Millionen eine Felllinien, die, das weiß ich dann schon, senkrecht zur Oberfläche stehen. Wo sie dann hingehen, wo sie ihre Partner finden, das ist dann jetzt wieder eine andere Frage. Jetzt gibt es zwei Sachen. Okay, das erste ist, was passiert, wenn ich hier, naja, ich male mal ein neues Stück, also hier mein Stück Metall, und ich habe jetzt ein Loch in diesem Metall. Und jetzt lade ich der Metall lade ich auf. Das heißt, da schiebe ich Ladungen drauf. Wie werden die sich verteilen? Wieder so weit wie möglich voneinander weg. Das heißt, im Metall, aber auch, also hier verdrängen sie sich gegenseitig. Das heißt, dann wird gesagt, ja, es tut mir leid, da ist auch Platz, hier ist noch so eine Fläche. Das heißt, verteil auch euch so, dass das auch benutzt wird. Und das macht sich dann tatsächlich so, dass es hier im Inneren wieder feldfrei ist. Wieso? Weil ich weiß, okay, die Elektronen oder die Ladung verteilen sich um und dann passiert nichts mehr. Das heißt, es ist hier feldfrei. Was erzählt mir dann Gauss, also dieses Flussgesetz, das erzählt mir dann, oder ich kann es auch so sagen, okay, hier gibt es eventuell noch, Felder, das heißt, hier am Rand kann es noch was geben, aber sobald ich meine Fläche, meine Gaußsche Fläche innerhalb dieses Loch lege, dann gibt es da keine Ladungen mehr drin. Das heißt, der Fluss ist null und das führt dazu, dass auch hier im Inneren keine Felder herrschen. Das ist, was wir gesehen haben am Dienstag. Im Inneren von einem Stück Metall, da kommen die elektrischen Felder kommen da nicht rein. Und wir haben selbst gesehen, dass das so gut funktioniert, dass es noch nicht mal vollständig geschlossen sein muss. Es reicht, wenn ich eine Region habe, wo eine Art geschlossenes Drahtgeflecht drumherum ist. Das reicht schon völlig aus als Faradaysche Käfig. Kennen Sie, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren, kein Handyempfang, kein Radio, wieso? Weil all diese Gebäude, da ist man in so ein Metallgeflecht drin. Stichwort Spannbeton. Ja, also sind immer so aufgebaut. Wenn Sie in Frankfurt gibt es inzwischen also zurzeit genügend Baustellen. Wenn Sie mal schauen, sehen Sie überall diese Eisenstäbe aus dem Boden sprießen, bevor sie dann mit Beton übergossen werden. Gut, das ist also die Abschirmung. Ist alles eine Folge von dieser Ladungsverteilung bzw. von Gauss bzw. von der Tatsache, dass im Inneren eines Metallstücks gibt es keine elektrischen Felder und das gilt selbst für, wenn da in diesem Metallstück Löcher sind. Jetzt haben wir aber am Dienstag noch etwas Interessantes gesehen. Wissen Sie auch sozusagen aus Ihrem täglichen Leben, wenn Sie mal, naja, Sie selbst wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat jemand einen Onkel oder einen Bekannten oder hat im Internet gesehen, ja, jemand hat einen Blitzschlag abgekriegt. Wie kriegt man Blitzschläge am besten ab? Das hat schon Benjamin Franklin rausgekriegt, er hat entsetzliches Glück gehabt, weil der hat es überlebt, aber der war im Nachhinein so dumm, bei Gewitter ein Drachen steigen zu lassen, mit einer Metallspitze dran, und dann hat er gemerkt, ja, das funktioniert ja prima, diese Metallspitze, die ziehen Blitze magisch an. Braucht man nicht mal Harry Potter dafür, einfach Flamm geht das da rein. Wahrscheinlich war es ein Glück, dass der Metalldraht, der dann tatsächlich von oben dieser Spitze nach unten hatte, dass der so dünn war, dass der sofort verdampft ist. Und naja, wie gesagt, er hat es überlebt. Aber das war, dass er das auf sich genommen hat, war sehr gut, weil jedes Haus hat heutzutage verpflichtet einen Blitzableiter, was erstaunlicherweise nicht mehr sein muss, als irgendwo an dem Haus, am höchsten Punkt irgendwo, eine Metallspitze, die dann irgendwo neben dem Haus in den Boden geht und dann tatsächlich auch sehr effektiv Blitze ableitet, eben weil die da angezogen werden. Vielleicht kennen Sie auch noch aus alten Büchern, St. Elmsfeuer, sagt euch das was? Nee? Müssen Sie mal in Google eingeben, das ist schön gespenstisch und unheimlich. Das haben die alten Seefahrer schon gesehen. Die haben gesehen auf ihre Schiffe, natürlich auf den Spitzen von den Masten, da war auch Metall drin und so, da gab es bei bestimmten Wetterbedingungen und natürlich bei Wetterbedingungen, die dann später zu Gewitter geführt haben, gab es so Lichterscheinungen. Das waren nichts anderes als Gasentladungen, die darauf zurückzuführen sind, dass da wieder, da waren scharfe Spitzen und die ziehen Blitze an, oder anders gesagt, ja, kriege ich noch hin, in der Nähe von einer Spitze sind sehr hohe elektrische Felder. Das ist der Grund, dass sozusagen so ein Blitz, der selber ein sehr hohes elektrisches Feld darstellt, dass das sofort zu so einer Spitze hingeht, wo diese hohen elektrischen Felder sich gut aufgehoben fühlen. Na, wie können wir das verstehen? Dann brauchen wir ein einfaches Modell. Also all diese Überlegungen sehen Sie hier. Ja, hier habe ich ein paar sich kreuzende Felllinien. Das geht natürlich alles nicht und so weiter. Das heißt, wir nehmen mal eine Kugel. Da ist das, die Geometrie alles ein bisschen einfacher. Das heißt, wir nehmen eine große Kugel und dann nehmen wir einen dünnen Draht und dann nehmen wir hier eine kleine Kugel. Gut, was haben wir jetzt heute gelernt? Das ist eine abartige Form, aber die ganze Außenhülle, die ganze Außenhaut ist eine Äquipotentialfläche. Das heißt, die geht von hier, 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 hier und so weiter. Die ganze Außenhaut ist eine einzelne Äquipotentialfläche. Unabhängig davon, ob das ganze Ding jetzt geladen ist oder nicht. Jetzt lade ich es aber auf. Dann bleibt das gültig. Das heißt, das ganze, die ganze Fläche ist auf einer einzelnen Potential. Das heißt, U1, U2 ist gleich U. Aber der Trick ist, jetzt habe ich diesen Draht dazwischen. Das heißt, die Frage ist, ja, geht das ohne Umverteilung der Ladungen? Kann ich hier einfach an dieser Seite beliebig Ladungen drauf machen und die bleiben dann hier? Nein, das machen sie nicht. Sie verteilen sich so um, dass das hier, bis sie sich nicht mehr bewegen, das heißt, bis diese Zustand eingenommen ist. Das heißt, es gibt hier Ladungen und es gibt hier Ladungen. Wie viele gibt es da? Wie viele gibt es da? Die Frage ist dann, also das ist eine viel größere Fläche, also kann schon sein, dass da ein paar mehr Elektronen insgesamt drauf sind, aber die wichtige Frage, wie viele Ladungen gibt es pro Quadratzentimeter? Weil das bestimmt die Feldstärke. Na, dafür müssen wir uns diese Formel anschauen, weil dann wissen wir, dass Q1 geteilt durch R1 ist Q2 geteilt durch R2, wo das natürlich R2 und das ist R1. Oder anders gesagt, rechnen wir mal Q2 aus. Q2 ist Q1 mal R2 geteilt durch R1. Ja, genau. Das heißt, es ist tatsächlich auf der kleinen Kugel ist weniger Ladung drauf im Verhältnis zu ihrer Radien. Jetzt die Frage, was für Feld verursachen die. Die verursachen eine Feldstärke, die, oder nee, ich sage es so, also es ist die Zahl der Ladungen, also die Gesamtladung ist so verteilt, proportional zu R2 durch R1. Was ist aber diese Fläche? Die ist 4pi R1 Quadrat und diese ist 4pi R2 Quadrat. Das heißt, die Flächenladung ist Q1, also auf die Flächenladung auf Q1 ist Q1 geteilt durch 4pi R1 Quadrat. Die Flächenladung auf Q2 ist Q2 geteilt durch 4pi R2 Quadrat, ist aber Q1 geteilt durch 4pi R2 Quadrat mal R2 geteilt durch R1, mal dieser Faktor. Das heißt, dieser fällt einmal weg und kommt hier einmal dazu. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sieht man, dass die Flächenladung, dass die sehr viel größer ist. Das heißt, die Fläche pro Quadratzentimeter ist auf der kleinen Kugel sehr viel größer. Und das führt dann wieder dazu, das kann man dann leicht sehen mit unserem Bild, weil wir wissen, okay, wenn ich jetzt einen Quadratzentimeter habe auf der großen Kugel, da sind, was ich was, 1, 2, 3, 4 Ladungen drauf, auf der gleichen Fläche, die ist ein bisschen mehr gekrümmt, aber das ist egal, auf der kleinen Kugel, da sind sehr viel mehr Ladungen drauf. Das heißt, dann sehe ich direkt, davon gehen auch sehr viel mehr Felllinien aus. Und das wissen wir in unserem geometrischen Ansatz zum Beispiel. Das heißt, dass die Feldstärke an der Oberfläche auch sehr viel stärker wird. Dieses Modell, das ist ein Modell, aber das kann man selbst anwenden oder das gilt selbst, wenn ich jetzt ein, wie Benjamin Franklin, ein Stab habe oder ein, bei meinem Haus ein Blitzableiter. Was ein Blitzableiter haben muss, ist eine scharfe Spitze, was im Termen von diesem Modell heißt, eine sehr kleine Kugel da oben. Aber sonst ist die ganze Redenierung die gleiche, beziehungsweise umso schärfer die Spitze, umso mehr Ladungen sich da anhaufen und umso mehr Felllinien davon ausgehen. Das heißt, umso stärker da das elektrische Feld wird und umso besser, dass auch elektrische Felder aus der Nähe, umso stärker elektrische Felder, zum Beispiel so ein Blitz, die fühlen sich da wohl. Da gibt es sehr viele elektrische Feldlinien und die ziehen sich gegenseitig an. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist natürlich dann fast trivial. In die andere Richtung funktioniert es auch, aber da wird es am Montag weitergehen. Was ist ein Radiosender? Ein Radiosender ist nichts anderes als ein umgekehrter Blitzableiter. Das heißt, das ist ein Stab mit einer Spitze. Da bringe ich elektrische Ladungen zum Wackeln. Das heißt, ich erzeuge da elektrische Felder, die gerade an der Spitze sehr stark sind. So stark, dass ich sie mit meinem Handy oder meinem Radio selbst auf 100 Kilometer Abstand irgendwie noch einfangen kann. Das ist das Schöne von physikalischen Gesetzen, die arbeiten immer in zwei Richtungen. Das heißt, genau die gleichen Phänomene, die dazu führen, dass eine Spitze ein guter Blitzableiter ist, führt auch dazu, dass eine Spitze eine genauso gute Antenne ist, die auch starke elektrische Felder ausstrahlen kann. Und wenn die dann Frequenz 102, was ich was, Megahertz haben, ja gut, dann ist es halt Radio FFH. Gut, das ist, was ich heute loswerden wollte. Bis Montag.